Wisst ihr, in meiner Brust schlagen zwei Herzen.
Auf der einen Seite bin ich ein großer Freund unserer deutschen Sprache und liebe es, Sachen sofort zu verstehen oder es so ausdrücken zu können, dass andere es sofort verstehen. Aber auf der anderen Seite liebe ich genauso die englische Sprache. Sie begeistert mich und zwar aufgrund ihrer Vielfalt. Sie haben für ein Wort, was wir vielleicht im Deutschen haben, haben sie mehrere Begriffe, um die Unterschiedlichkeiten zu beschreiben. Manche Lobpreislieder sind auf Englisch wesentlich tiefer. Man kann mehr in die Tiefe eines Textes, eines Wortes eintauchen, als das bei manchen deutschen Liedern ist. Also ich sage jetzt mal Deutschen in der modernen Zeit. Also ich weiß, dass es viele gute deutsche alte Lieder gibt, die genauso tief gehen. Bei den modernen englischen Lobpreisliedern ist es so, dass da eine Schwierigkeit ist, das ins Deutsche zu übersetzen, um diese Tiefe des Textes einfach hinzubekommen. Ich gebe euch jetzt mal ein Beispiel, und zwar, wenn wir als Deutsche das Wort Glaube sagen, dann können wir das sowohl verwenden für ich glaube an Gott, als auch ich glaube, dass es morgen gutes Wetter gibt. Wenn ein Engländer das sagt, dann unterscheidet er. Wenn er sagt, ich glaube an Gott, dann spricht er believe oder trust oder sagt faith. Wenn er sagt, ich glaube aber, dass es morgen gutes Wetter geben wird, dann sagt er I think oder I guess oder I estimate. Und anhand dieser Wörter kann man zwischen religiösem Glauben und dem Gefühlsglauben sehr, sehr gut unterscheiden. Weshalb erkläre ich euch das? Und zwar war ich am Karfreitag abends noch in einem Abendgottesdienst in Gladenbach. Und da ist mir die Überschrift der Predigtreihe, die dort gestartet ist, ins Auge gestochen. Und zwar stand dann History Continues, also Geschichte geht weiter. Und dieses History, dieses eine Wort wurde aufgeschlüsselt in His Story. Und dann stand da His Story Continues, also seine Geschichte geht weiter. Und ich habe gesagt, ja, genau das ist es doch, dass seine Geschichte weitergeht. Deswegen habe ich meine Überschrift auch so genannt, History Continues, also seine Geschichte geht weiter. Wie in der Lesung schon gehört, ist Christus nun auferstanden. Den besonderen Tag haben wir vergangenen Sonntag gefeiert. Ich wäre gerne hier gewesen und hätte das mit euch zusammen gefeiert, aber mein kleiner Bruder hatte genau an diesem Tag seinen 20. Geburtstag. Und wie das so bei kleinen Brüdern ist, hat man häufig das Telefon in der Hand, man sieht den Namen und dann geht man dran. Und wie die meisten von euch wissen, hat mein kleiner Bruder eine Behinderung, er hat das Down-Syndrom und hat dann immer gesagt, noch viermal schlafen, noch dreimal schlafen, noch zweimal schlafen. Und dann habe ich gesagt, okay, ich komme vorbei und wir feiern gemeinsam den Geburtstag. Und wenn Jesus nicht in den nächsten 360 Tagen wiederkommt, dann gehe ich davon aus, dass wir nächstes Jahr zusammen feiern werden, hier diesen Gottesdienst. Weil dann fällt der Geburtstag meines Bruders nicht auf den Sonntag. Nun zurück zum Text. Jesus ist auferstanden. Frauen sind auf dem Weg zum Grab, um eine Salbung vorzunehmen. Sie finden aber niemanden. Und auf einmal sind da Engel, die ihnen sagen, was sucht ihr den Lebenden bei den Toten? Also was wollt ihr überhaupt hier? Ihr wisst doch, dass der auferstanden ist. Der hat doch gesagt, dass das passieren wird. Sie sind so erschrocken und laufen zurück und erzählen das den Jüngern, aber keiner will ihnen glauben. Nur Petrus und einige andere gehen zum Grab und was finden sie vor? Genau das, was die Frauen gesagt haben. Da ist keiner. Da liegen nur die Leinengewänder, wo Jesus eingehüllt war. Man könnte ja verstehen, dass die Jünger jetzt bedröppelt sind, dass sie niedergeschlagen sind, weil sie sagen, Mensch, die Engel haben mit den Frauen gesprochen und die Frauen haben gehört, okay, Jesus ist auferstanden, aber uns hat keiner Bescheid gegeben. Sie wollten den Frauen ja nicht glauben. Und sie hatten bestimmt immer noch die gleiche Angst, weil sie gesagt haben, okay, Jesus ist gekreuzigt worden und das ist jetzt schon 3 Tage lang her. Vielleicht war das alles doch nur eine schöne Zeit, eine wundervolle Zeit. Gott hat Wunder getan, Gott hat sie berührt, Gott hat Menschen geheilt. Aber vielleicht war es das, vielleicht ist er gar nicht der Retter Israels. Und sie hatten bestimmt auch noch Angst vor den Führenden Israels und vor den Römern, die genau das Gleiche mit ihnen hätten tun können, wie sie mit Jesus getan haben. Ich kann mir vorstellen, dass ihnen Angst und Bange war. Und jetzt auch noch in der Situation, alle, beziehungsweise die Frauen haben es gesehen und gehört und ihnen wurde nicht Bescheid gesagt. In der Vorbereitung auf heute ist mir wieder ein Wort ins Auge gestochen. Das finde ich immer wieder in der Bibel, und zwar vom Alten bis ins Neue Testament. Und zwar ist es das Wort Herausforderung. Die Jünger werden hier herausgefordert, daran zu glauben, erstens, was die Frauen sagen von der Live-Berichterstattung und zweitens an das zu glauben, was Jesus ihnen gesagt hat. Im Alten Testament fordert Gott sein Volk auf, ihm zu vertrauen. Fordert er seine Geschöpfe auf, ihm zu vertrauen. Fordert er Propheten. Und jedem, mit dem er im Kontakt ist im Alten Testament, fordert er immer wieder heraus, ihm vollkommen zu vertrauen. Jesus fordert hier nun seine Jünger heraus. Bevor er diesen Leidensweg gegangen ist, hat er ihnen das angekündigt. Er hat ihnen gesagt, ich werde leiden und nach 3 Tagen auferstehen. Er hat das mit dem Beispiel von Jona verknüpft. So wie Jona im Bauch des Fisches 3 Tage lang war, werde auch ich 3 Tage nicht hier sein. Petrus war einer von den wenigen, die gesagt haben, nein, Herr, das geschehe dir nicht. Der wollte diese Herausforderung nicht annehmen. Und jetzt ist genau das eingetreten, was Jesus gesagt hat. Die Tage sind um und das Grab ist leer. Und wieder sind die Jünger herausgefordert, das jetzt wirklich anzunehmen und auf das zu hören, was die Frauen ihnen sagen. Und was machen sie? Sie glauben ihnen nicht, sondern sie wollen sich selber vergewissern, was ja auch grundsätzlich in Ordnung ist. Wir sehen immer wieder, dass Gott und im Alten und im Neuen Testament die Menschen aber mit dieser Herausforderung nicht allein lässt. Woran wir das erkennen können, ist an der Erzählung von Jesus, der auf dem Weg ist mit den Emmaus-Jüngern. Emmaus-Jüngern deshalb, weil 2 Jünger, die nicht zu den Jüngern Jesu, zu den Elferkreis oder dem dann erweiterten nachher 12er-Kreis gab es oder dazugehörten, auf dem Weg nach Emmaus waren. Ich lese euch die weiteren Verse von dem, was gerade schon angefangen ist, die Verse 13 bis 34. Am selben Tag gingen 2 von den Jüngern nach Emmaus, einem Dorf, das 2 Stunden von Jerusalem entfernt war. Unterwegs sprachen sie miteinander über alles, was in den letzten Tagen geschehen war. Und während sie so miteinander redeten und sich Gedanken machten, trat Jesus selbst zu ihnen und schloss sich ihnen an. Doch es war, als würden ihnen die Augen zugehalten. Sie erkannten ihn nicht. Worüber redet ihr denn miteinander auf eurem Weg? Fragte er sie. Da blieben sie traurig stehen und einer von ihnen, er hieß Kleopas, meinte, bist du der Einzige, der sich zurzeit in Jerusalem aufhält und nichts von dem weiß, was in diesen Tagen geschehen ist? Was ist denn geschehen? Fragte Jesus. Sie erwiderten, es geht um Jesus von Nazareth, der sich durch sein Wirken und sein Wort vor Gott und vor dem ganzen Volk als mächtiger Prophet erwiesen hatte. Und ihn haben unsere führenden Priester und die anderen führenden Männer zum Tode verurteilt und kreuzigen lassen. Und wir hatten gehofft, er sei es, der Israel erlösen werde. Heute ist es außerdem schon 3 Tage her, seitdem das alles geschehen ist. Doch nicht genug damit, einige Frauen aus unserem Kreis haben uns auch noch in Aufregung versetzt. Sie waren heute früh am Grab und fanden seinen Leichnam nicht. Als sie zurückkamen, erzählten sie, Engel seien ihnen erschienen und hätten ihnen gesagt, dass er lebt. Daraufhin gingen einige von uns zum Grab und fanden alles so, wie die Frauen es berichtet hatten. Aber ihn selbst sahen sie nicht. Da sagte Jesus zu ihnen, ihr unverständigen Leute, wie schwer fällt es euch, all das zu glauben, was die Propheten gesagt haben? Musste denn der Messias nicht das alles erleiden, um zu seiner Herrlichkeit zu gelangen? Dann ging er mit ihnen die ganze Schrift durch und erklärte ihnen alles, was sich auf ihn bezog. Zuerst bei Mose und dann bei sämtlichen Propheten. So erreichten sie das Dorf, zu dem sie unterwegs waren. Jesus tat, als wolle er weitergehen. Aber die beiden Jünger hielten ihn zurück. Bleib doch bei uns, sagten sie. Es ist schon fast Abend, der Tag geht zu Ende. Da begleitete er sie hinein und blieb bei ihnen. Als er dann mit ihnen am Tisch saß, nahm er das Brot, dankte Gott dafür, brach es und gab es ihnen. Da wurden ihnen die Augen geöffnet und sie erkannten ihn. Doch im selben Augenblick verschwand er. Sie sahen ihn nicht mehr. War uns nicht zumute, als würde ein Feuer in unserem Herzen brennen, während er unterwegs mit uns sprach, um uns das Verständnis für die Schriften öffnete? Unverzüglich brachen sie auf und kehrten nach Jerusalem zurück. Dort fanden sie alle versammelt, die elf und die, die sich zu ihnen hielten. Man empfing sie mit den Worten, der Herr ist tatsächlich auferstanden. Er ist Simon erschienen. Da berichteten die beiden, was sie unterwegs erlebt und was sie den Herrn und wie sie den Herrn erkannt hatten, als er das Brot brach. Wie denken wir hier über die Jünger? Kann es möglich sein, mit Jesus unterwegs zu sein und ihn nicht zu erkennen? Also mal ganz ehrlich, wenn Jesus doch mit mir unterwegs ist, aber wenn ich ihn sehe, dann muss ich doch erkennen, wow, das ist Jesus, hallo. Sie haben ihn nicht erkannt. Und ich glaube, das ist gar nicht mal so schlimm, weil genau das ist die Art und Weise, wie Jesus sich damals verhalten hat und sich auch heute noch verhält. Er drängt sich uns nicht auf. Er kommt mit uns ins Gespräch. Er ist mit uns unterwegs, weil er mit uns Zeit und Beziehung haben will. Aber er gibt sich nicht zu erkennen und sagen, hallo, ich bin doch Jesus, du musst es doch verstehen. Er ist ganz liebevoll in dem Umgang. Aber genauso wie hier in der Geschichte der Emmaus-Jünger gibt es diesen einen Punkt, wo wir erkennen, wow, oder genau das war Jesus. Wenn ich an meine Vergangenheit denke, dann fallen mir ein paar Menschen ein, die immer wieder gefragt haben, wo ist er denn? Ich suche ihn doch die ganze Zeit. Ich habe ihm schon gesagt, er soll sich mir jetzt endlich mal zeigen, aber es passiert anscheinend nichts. Ich denke, dass Jesus diesen Menschen, uns, genauso begegnet, wie er den Jüngern damals begegnet ist. Er drängt sich halt nicht auf. Er ist halt nicht derjenige, der ja, sich in den Vordergrund spielt. Selbst in seiner Bestimmtheit und in seinen Fragen und in wie er auftritt und was er sagt er nicht, hallo, ich bin Jesus, glaubt mir, habt ihr es denn immer noch nicht verstanden? Sondern er fängt an, mit ihnen zu reden. Er will in ihrer Gegenwart sein, er will mit ihnen zusammen sein, er geht mit ihnen diesen Weg. Ihr wisst, dass ich häufig oder dass ich manchmal provokant predige. Dass es manchmal ein bisschen übertreibe, um einfach so ein gewisses Gefühl zu entwickeln. Ich will heute noch ein bisschen mehr übertreiben. Ich will darin nicht blasphemisch sein, also bitte seht mir das nach. Aber ich möchte heute Morgen mal, dass ihr euch vorstellt, ihr seid an Jesu Stelle. Ihr seid auferstanden und ihr habt die Macht, alles zu tun. Was würdet ihr tun in dem Moment, wo ihr den Jüngern begegnet seid? Oder was würdet ihr generell tun? Ich habe für mich entschieden, ich wäre sofort zu meinen Gefolgsleuten gegangen. Ich wäre sofort zu den Leuten gegangen, die mich kennen, die mich lieben, mit denen ich unterwegs war und hätte gesagt, hier bin ich, lass uns loslegen, lass uns Gottes Reich bauen, ich befreie euch, wir legen los. Und was macht Jesus? Jesus geht nicht sofort zu seinen Jüngern, zu seinem Elferkreis. Jesus geht vielleicht auch, oder geht überhaupt gar nicht zu den Priestern und Schriftgelehrten, die ihn verurteilt haben. Er hätte ja auch dahin gehen können und sagen können, hier bin ich, seht, was ihr gemacht habt. Ich habe doch die Allmacht, ich bin doch Gottes Sohn. Nein, er geht und sucht die Gemeinschaft und die Beziehung zu zwei seiner Jünger. Nicht aus dem Elferkreis, sondern zu zwei Nachfolgern. Er begegnet ihnen, diesen Zweien, und nimmt sich Zeit. Wir lesen, dass es ein 2-Stunden-Marsch war von Jerusalem nach Emmaus. Das heißt, es war nicht mal eben so, hallo, ich bin mal kurz da, ich habe 5 Minuten Zeit für dich und dann gehe ich wieder. Nein, 2 Stunden für 2 Menschen. Und es ist wieder an der Stelle so, dass er nicht sagt, hier, ich bin jetzt extra für euch da, nehmt euch Zeit für mich, erkennt mich und hört mir zu, sondern er kommt ins Gespräch über das Alltägliche, Er startet mit: Wohin seid ihr unterwegs? Was macht ihr? Und als Jesus dann merkt, dass sie traurig sind und dass sie nicht verstanden haben, was eigentlich in den letzten Tagen passiert ist, da wird er auch nicht böse, sondern da wird er liebevoll und fängt an, ihnen zu erklären, was denn passiert ist. Ihnen nochmal alles von Anfang an zu erklären, von Mose über die Propheten. Er nimmt sich Zeit. Stell dir Folgendes vor: Du sitzt in deinem Büro und zwei deiner Auszubildenden kommen rein. Sie haben gerade ihre Prüfung bestanden und du führst jetzt das Abschlussgespräch mit ihnen und hast auch schon die Arbeitsverträge da liegen, die du ihnen gerne anbieten willst, weil sie gute Noten geschrieben haben, weil sie gut in der Schule waren, weil sie, was das Fachliche angeht, das gut benotet bekommen haben. Dann kommst du so ins Gespräch, fragst sie, wieso die letzten 3 Jahre waren und merkst auf einmal, die haben nichts verstanden. Die haben kein technisches Know-how verstanden. Die haben nichts zwischenmenschlich verstanden. Und die haben die grundlegendsten Dinge und wichtigsten Handgriffe haben sie nicht mehr drin. Was für ein Schock. So oder so ähnlich kann ich mir das vorstellen, dass es bei Jesus war. Er war mit ihnen 3 Jahre lang unterwegs und dann haben sie es nicht verstanden. In der Arbeitswelt hätten diese beiden Lehrlinge wohl keinen Arbeitsvertrag bekommen. Sie hätten sehr wahrscheinlich sogar noch einen Abschlussbericht des Chefs oder des Auszubildenden, Auszubildungsleiters gekriegt, wo drin steht: Ihr habt es nicht verstanden. Ihr habt zwar super Prüfungen abgelegt, ja, ihr habt eure Prüfungen alle gemeistert, aber für den Beruf seid ihr nicht geeignet. Ihr habt das Ziel verfehlt. Ihr habt die Ausbildung habt ihr auch komplett an euch vorbeilaufen lassen. So handelt Jesus nicht. Er nimmt sich die Zeit und erklärt ihnen nochmal von Anfang an alles. Wahnsinn, oder? Wenn man überlegt, die waren 3 Jahre unterwegs, die haben von Jesus gelernt, Jesus hat ihnen das Wort erklärt und es hat ihnen Beispiele gegeben, Jesus hat Wunder getan, Jesus hat Menschen von den Toten auferstehen lassen. Sie haben alles miterlebt. Und dann ist der Punkt, dass er merkt, sie haben nichts verstanden. Und dann ist er so liebevoll und erklärt ihnen alles. Doch nicht genug davon. Als es fertig war und er fertig erklärt hat und sie an ihrem Ziel angekommen waren, die Jünger, hat er nicht gesagt, so jetzt habe ich euch alles erklärt und jetzt könnt ihr mir danken oder hier bin ich und geht weg, sondern er sagt, okay, ich lasse euch jetzt wieder in eurer Situation alleine, nicht des Alleinlassens wegen, sondern ihr seid am Ziel und ich gehe meinen Weg weiter. Und dann laden sie ihn ein. Und was macht Jesus? Er sagt nicht, nee, ich habe keine Zeit mehr, ich habe jetzt schon 2 Stunden für euch geopfert, ich muss auch noch den anderen Bescheid sagen. Sondern er sagt, ja, ich komme mit, er geht mit rein. Und an dem Punkt, als sie dann zu Tisch sitzen, erkennen sie, wer das wirklich war. Also an dem Moment, wo Jesus das Gott dankt für das Brot und es bricht, gehen ihnen die Augen auf. Man könnte so formulieren, ihnen war zwar nicht bewusst, dass es Jesus war, der mit ihnen unterwegs war, aber hier steht, sie haben gespürt, wer mit ihnen unterwegs war. Das Feuer hat gebrannt in ihnen, weil sie gespürt haben, da ist was, was nicht normal ist. Das kennen wir schon. Das haben wir die letzten 3 Jahre erlebt. Sie erkannten ihn zwar nicht an seinem äußeren Erscheinungsbild, aber sie haben ihn und seinen Geist gespürt. Das, was ihnen Feuer gegeben hat, das, was ihnen die Kraft gegeben hat und die Freude gegeben hat und die Gewissheit, dass das, was er sagt, nicht einfach leere Worte sind, sondern dass es Worte sind von Gott, dass es direkt von ihm kommt. Während der Zeit, wo sie dieses Feuer gespürt haben, war Jesus bei ihnen. 2 Stunden lang hat er mit ihnen über alles geredet. Jetzt verbringt er noch den Abend mit ihnen und sie spüren wieder, wie er sich Zeit für sie nimmt. Jesus nimmt sich Zeit, und zwar weil er Wert darauf legt, mit dir und mit mir und mit den Jüngern damals Zeit zu verbringen. Ihm ist der Einzelne wichtig. Ihm sind auch viele Menschen wichtig, aber die Beziehung zum Einzelnen ist das, was ihm sehr wichtig ist. Und bei mir und bei uns ist das doch genauso, oder? Wenn sich jemand Zeit für uns nimmt oder wenn wir jemandem Besonderes gut tun wollen, dann nehmen wir uns Zeit. Wie ich mir Zeit für meinen Bruder genommen habe, an seinem Geburtstag da zu sein, da hochzufahren, den Tag für ihn wirklich zu blocken, obwohl es ein Ostersonntag war, habe ich mir Zeit genommen. Und das war ein sehr schöner Tag. Wenn ich da an mich denke und wenn ich merke, was mir gut tut, dann ist es, wenn sich Leute Zeit für mich nehmen. Wenn ich merke, dass Leute ihre Arbeit stehen und liegen lassen und für mich da sind. Oder wenn ich mit Leuten im Gespräch bin und dann merke, okay, vielleicht haben sie Zeitdruck oder so, oder ich habe gerade Zeitdruck, aber man nimmt sich Zeit füreinander. Das können Einladungen von Freunden sein. Das können die Sitzungen der Gemeindeleitung sein, wo wir uns am Anfang Zeit füreinander nehmen. Das können die Besprechungen mit dem Carsten zusammen sein, wo er sich Zeit für mich nimmt zuzuhören, wo ich mir Zeit nehme für ihn zuzuhören. Es sind aber vor allem die Termine, wo ich mit Menschen aus meinem direkten Umfeld oder meiner Familie zusammen bin, wo sich Menschen Zeit nehmen oder ich mir Zeit nehme. Das ist das, was mir gut tut und was ich glaube, was jedem von uns gut tut, wenn man merkt, man ist nicht nur eine Nummer, sondern man ist eine Person, die Zeit erhält. Ich gebe zu, manchmal ist es gar nicht so einfach und häufig sind es auch Momente, wo ich gar nicht so viel Zeit habe, aber wo ich doch merke, ich will mir mehr Zeit für den anderen nehmen, weil ich ja auch spüre, wie mir das gut tut. Jesus nimmt sich mindestens genauso viel Zeit für dich und für mich, wie für seine Jünger damals. Er ist nicht derjenige, der uns irgendwie abfertigt, sondern der sich Zeit nimmt, der investiert und der sich auch wünscht, dass wir Zeit haben. Nicht, dass wir uns extra Zeit nehmen müssen für ihn, sondern dass wir schon Zeit eingeplant haben. Der Unterschied zwischen, ja, ich nehme mal 5 Minuten und ich habe 5 Minuten, ist gewaltig. Ich nehme mir, kann das Gefühl vermitteln, ich habe zwar keine, aber ich räume mal welche frei. Und ich habe 5 Minuten, ist das, ja, ich habe schon eingeplant. Ich habe schon dran gedacht, ich muss mir das nicht freischaufeln, sondern das ist feste. Das sind 5 feste Minuten oder 10 oder 15, wie auch immer. Zeit mit Jesus bedeutet, so lesen wir hier im Bibeltext, Erfrischung des Geistes. Das Feuer, was wieder angefangen hat zu brennen, die Flamme, die wieder neu aufgefacht ist. Sie haben erkannt, dass er Jesus war. Und als er Gott für das Brot dankte und es brach, da haben sie ihn direkt erkannt und dann sofort gewusst, Mensch, er war doch mit uns unterwegs. Wir haben ihn vielleicht nicht erkannt, aber wir haben doch dieses Feuer wieder gespürt. Wir haben doch diese aufbrodelnde Flamme gespürt, die uns erfüllt hat an der Zeit, wo wir unterwegs waren. Und die Begegnung mit Jesus hat ihnen Kraft gegeben, wieder neuen Mut zu fassen und weiterzugehen. In den letzten Versen heißt es, dass sie unverzüglich, also sofort, wieder zurück nach Jerusalem gegangen sind. Also sie haben gerade gesehen, wie Jesus das Brot gebrochen hat, haben es erkannt, und es war Abend. Sie haben Jesus eingeladen, weil es Abend wurde und weil es dunkel wurde. Und was haben sie gemacht? Nein, sie sind sofort diese 2 Stunden wieder zurück. Ich übertreibe mal ein bisschen und sage, sie haben es bestimmt in 1,5 Stunden geschafft, so viel Kraft, wie sie durch diese Situation empfangen haben. Weil sie gemerkt haben, wow, es ist nicht zu Ende. Er ist wirklich auferstanden. Das, was er uns gesagt hat und was die Schrift uns durch die Propheten mitteilt, das ist wirklich passiert. Und als sie in Jerusalem ankommen, werden sie empfangen mit den Worten, er ist wirklich auferstanden. Er ist Simon begegnet. All das, was die Frauen gesagt haben, stimmt, er lebt. Er ist nicht im Grab geblieben. Er ist auferstanden. Stellt euch doch mal die Kraft vor, die in diesem Moment in den Jüngern freigesetzt worden ist. Was das für ein Gefühl sein muss, dass man das, was man die letzten 3 Jahre erlebt hat, mit der Niedergeschlagenheit in den 3 Tagen, wo man gedacht hat, Mensch, das war's alles, und dann wieder diese Wahrheit und die Offenbarung gekriegt haben, Mensch, das stimmt wirklich. Das waren nicht drei schöne Jahre, sondern das waren drei wertvolle Jahre plus der Punkt, dass Jesus auferstanden ist und jetzt kann es richtig losgehen. Ich glaube, dass ihnen wirklich bewusst war, dass seine Geschichte nicht am Kreuz ein Ende gefunden hat, sondern dass seine Geschichte am Kreuz ihren Start gefunden hat. Dass ihnen bewusst war, dass seine Geschichte weitergeht. Dass seine Geschichte mit ihnen weitergeht, mit denen er unterwegs war. Und wenn ihr euch so jetzt mal nach links und nach rechts umguckt, dann seht ihr genau die Menschen, die da sind, mit denen es weitergegangen ist. Und dass seine Geschichte weitergegangen ist. Ihr seid der lebende Beweis dafür. Wir treffen uns hier nicht, weil ich vielleicht so tolle Worte habe oder so modern bin für die jungen Leute, sondern wir treffen uns hier, weil die Geschichte mit Jesus wirklich weitergegangen ist. Weil Jesus wirklich auferstanden ist und weil er wirklich heute noch lebt und sich in uns investiert und durch den Heiligen Geist in uns lebt, uns durch den Alltag führt, uns in den Gottesdienst führt, in seine Gegenwart führt, uns berührt durch Lieder, durch Gebete, durch Predigt. Seine Geschichte ist weitergegangen. Wir sind der lebendige Beweis dafür. Jeder von euch. Und was noch schöner ist, seine Geschichte wird auch weitergehen. Durch dich, durch mich und durch jeden, der hier sitzt. Oder jeden, der das nachher irgendwie hört. Oder jeden, den ihr in einem Gottesdienst, in einer anderen Kirche, in einem anderen Gemeindehaus begegnet. Die Geschichte geht weiter. Du bist ein Teil von Gottes Geschichtsbuch. Ob du eine Seite bist oder 100 Seiten. Ob diese eine Seite, die du schreibst in deinem Leben, von tausenden Menschen gelesen wird oder nur von einem oder nur von dir selbst. Du bist Teil des Geschichtsbuch Gottes. Und das ist so das Geniale, dass wir wissen können, His story continues. Seine Geschichte geht weiter. Sie ist am Ostermontag weitergegangen, vor 2000 Jahren. Sie geht heute weiter und sie geht so lange weiter, bis Jesus wiederkommt. Bis wir alle zusammen in seiner Herrlichkeit sind. Bis dahin geht seine Geschichte weiter und das können wir uns bewusst werden. Amen.